Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Hör zu, ich will dich aufklären. Ich bin deines Vaters Geist. Verdammt, bis alle Sünden, die ich je beging, verbrannt sind und geläutert. Wenn dir dein Vater jemals teuer war, dann räche den gemeinen, faulen Mord.
Mord?
Mord, ja.
So klingt es, wenn am Berliner Maxim-Gorki-Theater der Geist von Hamlets Vater auftaucht, gespielt von Ruth Reinecke. Nach gut 40 Jahren im Ensemble verlässt die Schauspielerin das Maxim-Gorki. Wir ziehen gleich mit ihr Bilanz und sprechen auch über die Möglichkeiten, die älteren Schauspielerinnen und Schauspielern an deutschen Bühnen überhaupt noch bleiben. In dieser Woche wurde bekannt gegeben, die städtischen Bühnen Frankfurt sollen nicht renoviert werden. Geplant ist jetzt der vollständige Abriss und Neubau. Aber wie muss ein perfektes neues Theater eigentlich aussehen, auf und hinter der Bühne? Für uns kommentiert Regisseur und Bühnenbildner Ersan Montag in einer neuen Ausgabe seiner Rang 1-Kolumne.
Samstag mit Montag. Die Rang 1-Theaterkolumne von Ersan Montag.
Die Stadt Frankfurt hat beschlossen, das Theater- und Operngebäude am Willy-Brandt-Platz abzureißen, um ein neues zu errichten. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, auch das Theater an sich zu reformieren, indem man seine Spielstätten und Hinterzimmer neu konzipiert. Denn nicht nur die Struktur des Betriebs definiert die Architektur, auch andersherum. Die Möglichkeiten, die uns ein Foyer, Garderoben, eine Guckkastenbühne und ein Zuschauerraum mit ein, zwei Rängen geben, begrenzen die künstlerische Realität jeder Inszenierung. Und nicht nur das. Auch dem Abbau von Hierarchien kann ein Neudenken der Räumlichkeiten zuträglich sein. Solange sich zwischen Intendantenbüro über die Dramaturgie bis zum Assistentenkämmerlein die pyramidale Herrschaftsordnung spiegelt, wird es schwer fallen, diese anders zu organisieren. Vielleicht ist also das Theater auch deshalb in seiner Reformierbarkeit gelähmt, weil die Hierarchien sich derart tief in seine Architektur eingeschrieben haben. Ich möchte an den großen Bühnenbildner und Künstler Bert Neumann erinnern, der seit Anfang der 80er Jahre Berlin in seiner kulturellen Identität geprägt hat wie kein zweiter. Als Chefbühnenbildner von Frank Castorfs Volksbühne spielte er auf unterschiedlichste Weise mit der widerspenstigen Architektur des Theatergebäudes. Er brach mehrfach die Zentralperspektive der Guckkastenbühne auf. Dafür tauschte er Stuhlreihen durch Sitzkissen aus oder betonierte kurzerhand den gesamten Zuschauerraum. Diese Widerständigkeit gegen das architektonische Diktat konnte ganz neue Seherlebnisse provozieren. Ein Unglück, dass Bert Neumann vor 5 Jahren starb. Er hätte uns noch viel zu zeigen gehabt. Der beschlossene Neubau in Frankfurt jedenfalls könnte eine große Chance sein. Bevor dort allerdings für eine knappe 1 Milliarde Euro das nächste Monument patriarchaler Zentralperspektive in Beton gegossen wird, braucht es eine Debatte darüber, wie das neue Theater aussehen sollte. Darum fordere ich, dass man nicht nur ein neues Gebäude, sondern auch ein neues Modell von Strukturen im Theater ausschreibt. Der Entwurf der Architektur muss sich dann orientieren an diesen neuen Strukturen. Die Essenz des Theaters der Zukunft muss hier wortwörtlich seiner Existenz vorausgehen. Wie schafft man Raum für neue Strukturen? Wie schafft man Zugänglichkeit und Flexibilität in den Spielstätten? Muss sich das Theater der Stadt offener zuwenden, durchgehend geöffnet sein, das eine oder andere Café ausbilden, Platz schaffen für neue Aktivitäten und Lehreinrichtungen? Was für einen Ort braucht das Theater, um wieder oder endlich diese vielbeschworene Bastion der Begegnung zu werden? All das muss offen diskutiert werden. Nur eine Erwartung an das neu zu errichtende Theater scheint klar, dass es Möglichkeitsraum wird, nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne.
Theaterregisseur und Bühnenbildner Ersan Montag über den geplanten Theaterneubau in Frankfurt am Main. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Ein großes Publikum kennt Ruth Reinecke von ihrer Rolle als Marlene Kupfer in der ARD-Fernsehserie Weißen See. Vor allem aber ist sie Theaterschauspielerin, gehört seit gut 40 Jahren zum Ensemble des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, das sie nun aber zur nächsten Spielzeit verlässt. Letzte Woche hatte sie ihre letzte Premiere am Haus, spielte den Geist von Hamlets Vater in Christian Weises aktueller Shakespeare-Inszenierung. Ich habe vor unserer Sendung mit Ruth Reinecke gesprochen und sie erst einmal gefragt, wie sich das angefühlt hat, zum letzten Mal an ihrem Theater mit einer Premiere auf die Bühne zu gehen.
Erstaunlich gut. Ja, ich war, glaube ich, gut vorbereitet oder ich habe mich darauf lange vorbereitet. Irgendwann ist es dann soweit und es ist gut, dass es jetzt soweit ist. Ich habe ein bisschen gezögert, als der Christian Weise mir das angeboten hat mit dem Geist. Ich dachte, so. Und dann fand ich das eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Dachte ich, also mit Hamlets Geist sich zu verabschieden, Das ist doch wunderbar, weil das ist sozusagen das Los der Theaterschauspieler ja auch, dass sie dann verschwinden von der Bühne. Also nicht generell, also natürlich kann man weiterspielen und wir dürfen unseren Beruf auch weiter ausüben. Aber es ist schon eine Markierung und dann dachte ich, ja, das ist richtig.
Aber ist das nicht eigentlich auch eine relativ bittere Erkenntnis, wenn man sagt, ab einem bestimmten Alter ist es für Schauspielerinnen und Schauspieler dann so weit, dass sie damit leben müssen, dass sie als Geist abzutreten haben, statt weiterhin interessante, auch große Rollen zu spielen? Gerade in einem Theater heute, wozu ja auch das Maxim Gorki gehört, wo Geschlecht, Alter erstmal mit der Rollenwahl gar nicht so viel zu tun haben, wo das also wild durcheinander gewürfelt wird, weil man sagt, jeder Performer kann in gewisser Weise alles spielen. Warum ist das dann so, dass man auch auf den Bühnen relativ wenig Schauspieler eines gewissen Alters noch sieht?
Zwei Dinge kommen da, glaube ich, zusammen. Einmal, das ist, glaube ich, bundesweit zu beobachten, dass es keine Ensemble mehr gibt, wo die Generationen aufgefächert sind. Als ich angefangen habe, auf Theaterbühnen zu spielen, sowohl in Schwerin als auch dann in Berlin, es gab natürlich ein Generationenensemble. Und das war großartig. Ich habe unglaublich viel von meinen alten Kollegen gelernt. Ich habe auch ihre Physis wahrgenommen. Ich habe die veränderten Blick auf Gesellschaft, auf Sprache, auf so wahrgenommen. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Und ich persönlich bedauere das sehr, dass es diesen Verlust gibt. Ich empfinde das auch als einen Verlust. Also nicht nur, weil es mich auch betrifft, sondern weil ich es generell finde, dass es wenig ist. Insofern ist es bitter, ja, aber das geht ja schon ganz lange so. Das geht schon ganz lange so und ist gar kein neuer Aspekt oder so. Ich bedauere das sehr und ich hoffe sehr, dass es da eine Veränderung gibt und dass die Theater nicht nur nach der ökonomischen Effizienz sich ein Theaterensemble zusammensuchen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich jetzt gerade gelesen habe, dass Jette Steckel, die ja auch den Hamlet gemacht hat in Hamburg, die hat Barbara Nüsse und Karin Neuhäuser besetzt. Da dachte ich, wow, ja, bitteschön. Diese Leute gehören noch auf die Bühne. Und da wünsche ich mir einfach, dass es anders wird. Ich kann nur hoffen, dass die jungen Leute das auch einfordern. Das wäre das Allergrößte.
Wir kommen da nochmal drauf zu sprechen, aber schauen wir doch erstmal kurz zurück auf Ihre Theaterkarriere. Begonnen hat sie vor 44 Jahren mit dem ersten Engagement in Schwerin. 1979 sind Sie dann ans Maxim Gorki Theater gewechselt, gut 40 Jahre am Haus geblieben. Das ist ja auch schon mal was sehr Ungewöhnliches. Normalerweise wechseln Schauspielerinnen und Schauspieler nach ein paar Jahren immer mal wieder die Häuser. Sie sind geblieben. Wie ist es dazu gekommen?
Eigentlich war es eine ganz persönliche Entscheidung. 1994, als der Albert Hetterle seine Intendanz aufgab, bevor der Bernd Wilms das Haus übernommen hat, war ich bereits 15 Jahre an diesem Haus. Ich war alleinerziehend mit meiner kleinen Tochter und hatte zu entscheiden, wie orientieren wir uns in unserem Leben. Und habe mich dann erstmal entschieden, ich bleibe, auch weil meine kleine Tochter wollte ich gerne stabil wissen. Wir hatten die Wendezeit erlebt, ich hatte mich von meinem damaligen Mann getrennt. Also es ging darum, erstmal Boden unter den Füßen zu gewinnen. Und dann entwickelt sich das so. Es war eigentlich immer auch eine persönliche Entscheidung. Mich hat die nachfolgenden Intendanten nie engagiert. Das ist was ganz Merkwürdiges. Also musste ich mich auch immer wieder beweisen. Also ich stand ja auch immer wieder erstmal nicht im Fokus der Besetzungspolitik. Aber es hat sich ganz gut gefügt. Ich hatte wie jeder Schauspieler natürlich auch Dürre- und Trockenzeiten und habe auch gelitten, aber ich habe mich auch immer wieder gerappelt, glaube ich.
Und Sie haben sich ja dann auch entschieden, oder es ist dazu gekommen, dass Sie, wenn ich das richtig sehe, als einziges Ensemblemitglied den Wechsel mitgemacht haben zur letzten Intendanz. Das war 2013, als Shermin Langhoff und Jens Hilje die Leitung des Hauses übernommen haben und das Haus ja vollkommen neu aufgestellt haben, konzeptionell als eigentlich erstes großes postmigrantisches Stadttheater, als ein Theater, das neue Wege eingeht, das neue Biografien auf die Bühne bringt. Sie sind geblieben. Wie haben Sie diesen ganz besonderen Wechsel denn erlebt? Hat das reibungslos funktioniert?
Also erstmal sind Jens Hilje und Shermin Langhoff mit einer großen Geste der Einladung auf mich zugekommen. Das war in den vorhergehenden Intendanzen nicht so. Das hat mich erstmal natürlich gefreut und ich fand diese kulturpolitische Entscheidung, das Haus so zu besetzen, erstmal per se völlig richtig. Und was ich da nun noch einbringen konnte, das musste sich erweisen. Und es hat sich gezeigt, dass das gar nicht so schlecht war für diese ganzen jungen Leute, dass da so ein erfahrenes Gewächs da so noch dazwischen herumgurkte. Und ich mag dieses Ensemble wirklich sehr, muss ich sagen. Weil da sind nochmal ganz andere Prozesse in Gang gekommen von einer Persönlichkeitsfindung, Lebensfindung, einer Art, sich künstlerisch auszudrücken, als ich es bisher erlebt habe. Also ich habe aus dem Abstand des Alters auch sehr viel gelernt. Und ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen was von mir gelernt.
Dann kommen wir doch mal auf Ihre letzte Premiere zu sprechen. Letzte Woche Samstag war das. Da haben Sie den Geist von Hamlets Vater gespielt in einer auch ziemlich wilden und sehr humorvollen Inszenierung von Christian Weise. Sie treten da mit einem gigantischen Karl-Marx-Bart auf, sind also auch schon optisch erstmal gar nicht unbedingt zu erkennen. Und dann haben Sie aber einen besonderen Moment, wo Sie aus der Rolle auch aussteigen und wo Sie die Inszenierung kommentieren und feststellen, ihr macht das doch hier eigentlich, um die Leute zum Lachen zu bringen. Aber es gab auch mal eine Zeit, da haben wir Shakespeare existenziell gespielt, existenziell begriffen. Da haben wir uns auf den Text fokussiert und auch anders eingelassen. Das ist ein sehr kritischer Moment eigentlich in dieser Inszenierung. War Ihnen das wichtig, diesen Kommentar in dieser Inszenierung auch unterzubringen?
Entstanden ist es ein bisschen anders. Dieser Ausstieg, wie Sie es nennen, sitzt genau an der Stelle, wo diese Schauspielerszene in dem Stück ist. Und die Überlegung war, wenn man die schon hat, die Reinicke, warum macht man das nicht mit ihr ganz direkt? Und ich bin eigentlich ja nicht so ein Freund von diesen biografischen Beglaubigungen des eigenen Lebens. Für mich hat es dann irgendwann Sinn gemacht. Wir haben lange überlegt, wie das sein kann, in was für einer Konstellation das sein kann, ob ich auch diesen Bart abnehme oder nicht, weil es natürlich eine sehr starke Setzung ist mit dieser Karl-Marx-Projektion als Geist. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich richtig, wenn ich in dieser ganzen Montur bleibe, weil auch das ist Theater. Theater ist immer auch ein Weggehen von einem selbst oder ein auch sich durchsetzen durch sehr viel Kostüm und durch sehr viel Maske. Also für mich hat das Sinn gemacht. Für mich ist es nicht bitter und nicht kritisch. Eher ein Verweis darauf, wie sehr Theater mit Zeitläufen auch zu tun hat. Und dass das erzählt wird einem so jungen Hamlet, wie es in dieser Inszenierung ist, gespielt von Svenja Liesau, das finde ich eigentlich richtig. Und ich habe mich wahnsinnig schwer damit getan. Also ich habe es mir auch echt kompliziert gemacht. Und ich dachte, ich muss es an diese Kette von Ruth Reinicke im Karl-Marx-Kostüm 2020, letzte Premiere, das gehört alles zusammen. Ich hoffe sehr, dass die Zuschauer das fangen. Also so versuche ich das mit meiner ganzen Energie zu imaginieren.
Sie haben schon gesagt, dass autobiografische Spielen, das auf die Bühne bringen der eigenen Identität, des eigenen Lebens, das ist etwas, wofür das Gorki-Theater inzwischen ja auch sehr berühmt ist durch verschiedene Arbeiten, ist nicht so ganz ihrs. Man hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht auch das Theater ein bisschen Schwierigkeiten hatte, für Sie dann die großartigen Rollen zu finden. Ich erinnere mich, Sie haben 2014 Angst, Essen, Seele aufgespielt. Das war ein Höhepunkt. Da hatten Sie eine zentrale Hauptrolle in der Inszenierung von Hakan Savaş-Mijan. Aber später in diesen Stückentwicklungen, in dieser anderen Art von Theater, hatten Sie das Gefühl, dass Sie da die Rollen bekommen haben, die Sie sich gewünscht hätten?
Eigentlich nicht. Ich war eigentlich immer ein bisschen unterfordert. Also das darf ich jetzt sagen. Mein Potenzial ist da nicht angerufen und abgerufen worden. Und das bedauere ich natürlich sehr. Bei einem Verständnis für eine dramaturgische Art, also so einen Spielplan zu bauen, bei solchen Produktionen wie Atlas des Kommunismus oder auch Kulturverteidigen oder diesem dann doch sehr stringenten und harten Abend über Armenien, den der Hans-Werner Grösinger gemacht hat. Also da habe ich sehr viel gelernt auch über mich gelernt. Aber mein Herz ist das Spielen, das muss ich schon mal sagen.
Auch die Literatur des Theaters, wenn ich das richtig verstehe.
Auf jeden Fall. Also mir fehlt dann auch Sprache, ja. Natürlich war ich glücklich, als ich im Auftrag den Fahrstuhlmonolog arbeiten durfte. Das war ein Genuss, ja. Und da dachte ich, ja, da bin ich eigentlich zu Hause. Das kann ich auch.
Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, wie geht's jetzt für Sie weiter? Sie spielen weiterhin am Gorki als Gast dann allerdings. Gibt's Pläne? Werden Sie die Bühne vermissen?
Bestimmt. Also was man liebt am Theater ist ja auch das ganze drumherum. Also wie komme ich in ein Haus? Welche Kollegen treffe ich? Wie durchschwitzt verlässt man eine Probe? Wie sauer ist man über den Regisseur? Wie findet man sich in einem Ensemble wieder? Wie viel Leben geht auch da durch einen selbst oder mit dem Ensemble? Das werde ich alles, glaube ich, sehr vermissen. Aber das ist so. Und ich möchte gerne natürlich noch weiterspielen. Ich hoffe, wünsche mir, dass ich spielen kann, sowohl in dem ganzen medialen Bereich, also im Fernsehen, was sich da auftut. Ich werde gerne auch weiter mit Texten arbeiten. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, freue ich mich auch erstmal auf eine bindungslose Zeit. Weil diese Theaterarbeit, wenn man so lange Theater macht, ich war noch nie im Frühjahr oder im Herbst verreist. Stellen Sie sich das mal vor. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ja. Und da freue ich mich auch drauf. So ganz einfach.
Sagt Ruth Reinicke. Als Geist im Karl-Marx-Kostüm können Sie sie heute Abend wieder erleben am Maxim-Gorki-Theater Berlin, aber auch am Montag, Dienstag und Mittwoch in der kommenden Woche.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Regisseurin Claudia Bauer. Gerade wieder eingeladen zum diesjährigen Theatertreffen mit ihrer Leipziger Inszenierung von Tennessee Williams' Süßer Vogel Jugend. Für uns erinnert sie sich an einen modernen Opernklassiker.
Meine geniale Stelle war in der Oper Basel bei der Phil Glass Oper Satya Graha. Und eigentlich wunderbar, Vorhang geht auf, Tänzer fangen an zu tanzen, Musiker fangen an zu musizieren, Sänger fangen an zu singen und ich fange an zu weinen, weil es einfach perfekt ist. Dass wirklich alles losgeht und alles stimmt. Und mir standen die Tränen in den Augen. Einfach diese hypnotische Musik von Phil Glass und die Tänzer, die das wie so Seismographen in ihren Körper umgesetzt haben, das war einfach als Gesamtkunstwerk, also Tanz, Musik, also Orchester und Gesang, das war wie eine Wolke, also das war wie ein Ding, wo man einfach sagt, das ist einfach wie ein Ball oder wie ein Kreis, also wo man sagt, das ist nicht zusammengeklebt, sondern das zusammengelebt. Ich weiß nicht, wie ich es noch sagen soll.
Regisseurin Claudia Bauer über den perfekten Anfang von Philip Glass' Satya Graha Oper in Basel. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Wenn Sie die Beiträge unserer Sendung nochmal nachhören möchten, können Sie das wie immer tun unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag.